Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Wie viele Nationalsozialisten und ehemalige NSDAP-Mitglieder saßen nach 1945 in den bayerischen Ministerien? Die Antwort lautet, es waren erstaunlich wenige. Das zeigt eine neue Studie von Historikern aus München. Mehr dazu gleich hier in Kultur heute. Bevor wir aber in die Vergangenheit schauen, zuerst ein Blick in die Zukunft oder besser in eine mögliche Zukunft, in eine Zeit, in der Russlands Krieg gegen die Ukraine zu Ende ist und in der die ukrainische und die russische Gesellschaft versuchen, die Kriegstraumata zu bewältigen. In dieser Zukunft spielt ein Theaterstück, das jetzt am Schauspielhaus Düsseldorf Premiere hatte. Inszeniert wurde es von einem ukrainischen Regieduo und auf der Bühne standen sowohl deutsche als auch ukrainische Schauspielerinnen und Geflüchtete. Vorlage für das Stück war ein berühmtes antikes Drama, die Orestie von Aischylos. Und genau wie in der Orestie geht es auch im Düsseldorfer Stück um die Frage, wie die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt durch eine demokratische Rechtsprechung unterbrochen werden kann. Dorothea Markus war für uns bei der Premiere.
Es wirkt wie eine Utopie. Wir befinden uns auf der Krim im Jahr 2033. Putin ist tot, sein Krieg vorbei, die Ukraine Mitglied in NATO und EU. Aber was tun mit all dem Leid? Keuchend vor Angst steht ein ukrainischer Junge zu Beginn vor dem eisernen Vorhang. Ein Bild für das tiefe Trauma des Landes. Im Video sehen wir, wie Orests Mutter Klytämnestra einen russischen Soldaten bedienen muss. Sprich russisch, herrscht er sie an, bis er dann ihren heimkehrenden Ehemann umbringt. Dann fährt der Vorhang hoch und der Junge steht als junger Orest in einer antiken Landschaft aus zerbrochenen Säulen. Vom Vater Agamemnon erhält er eine Lektion darüber, was Nationalhymne und Bruderkrieg für die Ukraine bedeuten.
Ich erinnere mich, eines Tages, da bekam ich ein Spielzeuglaster geschenkt. Und irgendwann wollte der Pavel auch damit spielen. Sag ich, nee, ist meiner. Sagt er, ich will aber jetzt auch. Und da wurde er wütend. Er kam zurück mit einer Gabel in einer Hand und die hat er mir da ins Bein gerammt. Es geht um dein Haus, es geht um deine Familie, es geht um dein Leben, es geht um dein Land. Dann heißt es eben doch Bruder gegen Bruder. Gibt es nicht genug Land für alle auf diesem Planeten?
Und dann dreht sich die Bühne weiter und gibt den Blick frei auf die Zukunft. Weiße Podeste und blaue Stühle beim ersten innereuropäischen Gerichtshof, der Aufarbeitung bringen soll. Hier die Richterin, gespielt von Claudia Hübecker.
Ohne die Durchsetzung des Rechts gibt es keinen Frieden. Nur über institutionalisierte Gerechtigkeit ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Denn sie unterbricht den furchtbaren Kreislauf der Blutrache.
Doch würde ein solcher Gerichtshof ausgerechnet den Fall eines ukrainischen Kriegshelden als erstes behandeln? Orest, gespielt von Jonas Friedrich Leonardi, kommt in Tamara Trunovas Überschreibung direkt aus dem Schützengraben. Mit dem Verdienstkreuz seines Vaters hat er seine Mutter Klytämnestra getötet, eben weil sie sich mit seinem russischen Onkel einließ. In einem viral gegangenen Handyvideo auf die Wand projiziert, bereut er die Tat.
Mein Name ist Orest. Ich habe ein Verbrechen begangen und ich bitte, über mich zu richten. Ich brauche einen unparteiischen Richter, der an nichts anderem interessiert ist als an der Wahrheit.
Ist Frieden nach all dem ukrainischen Leid überhaupt denkbar? Für die Erinien, die Rachegöttinnen, die zu Gericht als Geschworene eingesetzt werden, eher nicht. Gespielt werden sie von 5 nach Düsseldorf geflüchteten ukrainischen Frauen. Meist sitzen sie in einer Art Raucherhof und plaudern. Drastisch beschreiben sie immer wieder russische Kriegsverbrechen, furchtbare Geschichten von Tod und Verrat. Die Mutter, die mit Russen kollaboriert, weil sie ihren Sohn gefangen haben. Das Mädchen, das nach Polen flüchtet und dort ihr Kind austragen muss, Frucht einer Vergewaltigung. Mitten hinein platzt ein Soldat mit schwarzer Maske, streicht mit herrischer Geste an ihnen vorbei, lässt sie mit blutigem Mund zurück. Doch die plakative Bebilderung sexueller Gewalt hätte es nicht auch noch gebraucht, um zu erzählen, dass Frieden für Ukrainer ein zwiespältiger Wunsch ist. Wie der Krieg enden kann, ob es überhaupt möglich ist, die Traumata aufzuarbeiten und dass es dazu viele Haltungen gibt, zeigt dieser Abend eindringlich. Doch ganz stimmig wirkt er nicht. Auch wenn die antiken Figuren auftauchen, sind viele ihrer Handlungsmotive weggelassen oder wirken aufgesetzt. Am Ende wird Orest zwar schuldig gesprochen. Mord bleibt Mord und Gesetz Gesetz. Doch die Irinien müssen lachen und überfallen das Publikum mit unangenehmen Fragen. Warum haben wir nichts getan, um den Krieg schon 2014 aufzuhalten?
Hat der Humanismus etwa nur in Westeuropa eine Daseinsberechtigung? Wenn die Ukraine vernichtet wird, wofür wird Europa dann kämpfen?
Der Abend, der so utopisch beginnt, wirkt am Ende fast wie eine Propagandaveranstaltung, um deutsche Zuschauer von der Notwendigkeit der ukrainischen Verteidigung bis zum Ende zu überzeugen. Beschimpft und ratlos bleiben wir zurück, gefangen im furchtbaren Dilemma zwischen Ukraine-Solidarität und Friedenssehnsucht.
Nicht wirklich überzeugt unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus. Die Orestie nach dem Krieg, so heißt das Stück über die Ukraine und Russland, in einer fiktiven Zukunft zu sehen am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ein demokratischer Neuanfang nach dem Krieg, den wollte man 1945 auch hier in Deutschland schaffen. Dass das nicht immer und überall gelungen ist, das wissen wir heute. In den Ministerien und Behörden der jungen Bundesrepublik saßen längst nicht nur überzeugte Demokraten, sondern auch Nationalsozialisten und ehemalige NSDAP-Mitglieder. Manche von ihnen hatten noch viele Jahre lang Macht und Einfluss. Es hat gedauert, aber mittlerweile ist all das ganz gut aufgearbeitet, jedenfalls für die Ministerien und Behörden auf Bundesebene. Bislang weniger beachtet wurden allerdings die Ministerien der Bundesländer. Das Institut für Zeitgeschichte in München forscht jetzt zum ersten Mal umfassend auf Landesebene, und zwar zu den Ministerien und Behörden im Bundesland Bayern. Der Historiker Bernhard Gotto leitet das Forschungsprojekt. Ihn habe ich vorhin gefragt, was haben Sie bisher herausgefunden? Wie hoch war die NS-Belastung in den bayerischen Behörden nach 1945?
Interessanterweise ist der Anteil von Leitungspersonal, die in der ehemaligen NSDAP Mitglied waren oder sonst in einer Nazi-Organisation gewesen sind, durchaus niedriger als auf Bundesebene. Die Demokratie fing hier eben schon viel früher als 1949 an. Und das merkt man auch an der personellen Zusammensetzung der bayerischen Staatsministerien.
Ja, die Ministerien der Bundesländer wurden deutlich früher gegründet als die Bundesministerien, nämlich direkt nach Kriegsende und nicht wie die Bundesministerien erst 1949. Das heißt, die Ministerien der Bundesländer standen zu ihren Anfangszeiten noch unter direktem Einfluss der Alliierten. Welche Folgen hatte das für die Besetzung der Landesministerien?
Für jede einzelne Personalie musste sich der erste kommissarische bayerische Ministerpräsident Fritz Schäffer das Plazett der amerikanischen Militärregierung abholen. Und diese sehr enge personelle Kontrolle, die hält auch noch Jahre danach an. Das Screening ist viel enger und auch die Ernsthaftigkeit, mit der eine Null-Toleranz-Politik gegenüber belastetem Personal versucht wird durchzuhalten, diese Ernsthaftigkeit ist viel höher als 4 Jahre später, als sich vergangenheitspolitisch der Wind doch schon sehr gedreht hat.
Und wie ist man da vorgegangen bei diesem Screening, wie Sie es nennen? Also mussten die Bewerber in Bayern eine Gesinnungsprüfung ablegen oder hat es gereicht, wenn man einfach nachweisen konnte, dass man nicht in der NSDAP war?
Ganz am Anfang verlassen sich die Amerikaner sozusagen auf den guten Leumund derjenigen, die sie als Leiter der Landesministerien eingesetzt haben. Darum haben Leute wie Fritz Schäffer, wie Högner, der am Anfang die Justizverwaltung aufbaut, auch so einen immensen Einfluss. Wenn die den Daumen hoch machen, dann werden die Leute erstmal eingestellt. Aber die Amerikaner haben ja die gesamte Mitgliedskartei der NSDAP erbeutet, sodass der Geheimdienst der US-Armee schlicht und einfach schauen kann, stimmen die Angaben denn? Waren die in der NSDAP? Und für diejenigen, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, die sind zwar eingestellt worden mit einer guten Empfehlung, sind aber dennoch formal belastet, kennen die auch kein Pardon, die werden wieder rausgeschmissen.
Und können Sie es in Zahlen sagen, also wie viele ehemalige NSDAP-Mitglieder haben es dann trotzdem geschafft in die Ministerien?
Zunächst gilt ab Dezember 1945 ein völliges Einstellungsverbot für ehemalige NSDAP-Mitglieder in welcher Funktion in einem bayerischen Ministerium auch immer. Deswegen haben wir zu Beginn eine Quote, die sich irgendwo zwischen 0% und 5% bewegt, denn es gibt immer Schlupflöcher. Die Quote steigt beispielsweise in der Bayerischen Staatskanzlei erst Ende 1947 über 10% und ist auch Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als diese Werte auf Bundesebene zwischen 50% und 70% in den Bundesministerien liegen. In der Staatskanzlei haben wir weniger als 30% ehemalige NSDAP-Mitglieder. Allerdings, diese Zahlen sind kein Maßstab über die Durchdringung einer Behörde mit NS-Gedankengut. Wir haben sehr viele Beispiele für Personen gefunden, die zwar nicht Mitglied in der NSDAP waren, aber sehr viel enger in die konkreten Verbrechenskomplexe eingebunden waren als Leute, die eine höhere Formalbelastung aufwiesen.
Sie haben diese Untersuchung jetzt für das Bundesland Bayern gemacht. Wäre es sinnvoll, diese Art von Studie auch für die anderen Bundesländer zu machen?
Das ist zunächst mal nie verkehrt. Nichtsdestotrotz wissen wir mittlerweile so viel über personelle Kontinuitäten und ihre Auswirkungen in sehr unterschiedlichen Behörden. Und das Gesamtbild ist sich doch so ähnlich, verhältnismäßig hohe Formalbelastung, noch höhere materielle Belastung. Und dennoch ist die Demokratie daran nicht zugrunde gegangen, dass wir diese Frage ins Zentrum stellen sollten. Was hat denn dieses belastete Personal gemacht, um in einer Demokratie auch gut funktionieren zu können? Das wären in meinen Augen die wichtigeren Fragen, als jetzt noch mehr für diese oder andere Behörde weitere Detailergebnisse hinzuzufügen.
Das sagt der Historiker Bernhard Gotto vom Institut für Zeitgeschichte in München. Er und sein Team erforschen die NS-Kontinuitäten in Bayerns Ministerien nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wechseln ins 21. Jahrhundert, bleiben aber noch einen Moment in Bayern, in dem Bundesland, das in Sachen Windkraft immer noch ziemlich hinterherhinkt. Noch vor einigen Jahren warnte Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer vor einer Verspargelung der Landschaft durch neue Windräder. Windkraftgegner haben das Zitat damals gerne übernommen, Windkraftbefürworter haben Seehofer dafür belächelt. So oder so zeigt die Angst vor der verspargelten Landschaft aber eines: Die Energiewende ist auch eine Frage der Ästhetik. Wenn Solaranlagen, Autos oder Kühlschränke nicht nur die Energiewende voranbringen, sondern dabei auch noch hübsch aussehen und praktisch sind, dann werden die Menschen sie auch gerne nutzen. Ideen für solche Produkte gibt es schon eine ganze Menge. Davon konnte sich Christian Gampert überzeugen im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.
Man kann eine Straßenlaterne mit einer Windkraftanlage versehen, die den Strom für die Laterne erzeugt. Man kann unterirdische Speisekammern anlegen, die den Kühlschrank ersetzen. Man kann ganze Häuser bauen, die energiepositiv sind, die sich also vollständig selbst mit Energie versorgen. Man tut es nur nicht, meist aus ökonomischen Gründen. Denn noch sind all diese Ideen nur sehr kostspielig umzusetzen. Massenfertigung kann helfen, aber das wird dauern. Das Vitra Design Museum zeigt uns, was alles möglich wäre. Die Ausstellung schreitet dabei von den hinterfragbaren Bedürfnissen des Einzelnen zu den Energy Tools und zu ökologisch sinnvoller Architektur und Stadtplanung voran. Selbstversuch: Wer auf einem Fahrrad in der Ausstellung den Strom für 5 Minuten Warmduschen erzeugt hat, der weiß, dass man da eine Weile strampeln muss und dass man mit Verzicht, aber vor allem mit klugem Produktdesign manches ändern könnte. Die Ausstellung führt zunächst vor, wie das Öl- und Kohlezeitalter die Landschaft verändert hat, mit Pipelines oder Abraumbaggern. Die Sonnenenergie bietet jedoch mit Solarpanels in Fassaden, Fenstern, Innenarchitekturen oder sogar auf Kleidungsstücken jede Menge Möglichkeiten, auch im Kleinen Energie zu erzeugen. Kurator Jochen Eisenbrandt:
Ich glaube, Design kann für neue Technologien neue Anwendungen finden, die attraktiv gestalten und dadurch mehr verbreiten. Design kann natürlich auch bereits existierende Technologien, die wir vielleicht auch vergessen haben, zum Energiesparen, weil Energie lange so billig war, nochmal in Erinnerung rufen. Und schließlich kann Design auch alternative Energiezukünfte aufzeigen.
Die Exponate des Vitra Design Museums reichen von netten Spielereien bis zu ausgewachsenen Großutopien. Man kann im eigenen Garten Biogas erzeugen und das in einem riesigen Rucksack transportieren. Man kann aber auch einen ganzen Weltkriegsbunker zum Energiespeicher umbauen, wie in Hamburg geschehen. Mit ihren vielen Fotos, stadtplanerischen Modellen und Originalobjekten zeigt uns die Schau aber im Grunde einen Umbruch im Denken. Es gibt die Energiesparmodelle des bescheidenen Lebensstils, etwa des französischen Designers Pablo Bras, der sich damit beschäftigt, wie das wäre, wenn man nur die um ein Haus herumfließenden Energieströme nutzen würde.
Das Wasser, das die Regenrinne runterkommt, Was wäre, wenn wir da einen kleinen Generator einbauen, also wie so ein Wasserkraftrad, das dann daraus Energie gewinnt, der Kreisel, der sich oben auf dem Schornstein vom Wind dreht oder Regenwasser, das wir auf dem Dach sammeln und dann runterlassen, wenn wir Energie brauchen.
Dieser Trend zur Selbstversorgung setzt sich fort in Küchengeräten, die sich per Sonnenreflexion selbst aufheizen oder solarbetriebenen Lampen, die edelste Designobjekte sein können. Ein spanisches Architekturbüro baut nach dem Schachtelprinzip kleinere, holzgedämmte Räume in bestehende Wohnungen ein. Ein französischer Architekt baut dämmende Wintergärten an Wohnungen an. Prinzip ist immer die graue Energie zu minimieren. Immer mehr Photovoltaikzellen werden in Fassaden integriert oder in satinierten Glasfenstern versteckt und schaffen so eine ganz eigene Ästhetik. In Kopenhagen ist so eine ganze Schule gebaut, die je nach Sonnenstand in Grün, Türkis und Blautönen leuchtet. In Trondheim nutzt ein energiepositives Gebäude das Meerwasser für Erwärmung und Kühlung. Die Ausstellung argumentiert vor allem für eine regionale Vernetzung von ökologischen Energieproduzenten. Zwar kann man, spektakuläre Idee, eine ehemalige Ölbohrinsel begrünen und zum Recyceln von Plastikmüll aus dem Meer aufrüsten. Wichtiger ist es jedoch, die regionalen Möglichkeiten zu nutzen. Eine Karte teilt Europa ein. Es gibt prädestinierte Länder für Meeresenergie, für Sonnenenergie, für Windenergie. In der Mischung liegt dann die Kraft.
Christian Gampert über Visionen für eine energieeffiziente Zukunft. Vorgestellt werden sie im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Transform, Design und die Zukunft der Energie, so heißt die neue Ausstellung dort. Visionär, könnte man sagen, ist auch die Kunst der US-Amerikanerin Roni Horn. In ihren Fotografien, Zeichnungen und Skulpturen hat sie sich schon früh mit Themen beschäftigt, die erst Jahre später auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurden. Themen wie Nachhaltigkeit oder auch fluide Gender-Identitäten. Heute, mit Ende 60, ist Roni Horn längst ein Star der internationalen Kunstszene. Ihre Werke werden weltweit in den wichtigsten Museen gezeigt. Trotzdem gibt es offenbar immer noch Unbekanntes von dieser Künstlerin. Das Museum Ludwig in Köln zeigt in seiner neuen Ausstellung über 100 Fotografien, Zeichnungen und Skulpturen von Roni Horn und darunter auch Werke, die noch nie ausgestellt wurden. Susanne Lurweg über Neues und Altbekanntes von Roni Horn.
Ein junges Mädchen lacht in die Kamera, zieht eine Grimasse, blickt ernst, traurig, interessiert, gelangweilt. Je 48 Bilder ein und desselben Kindes hängen am Eingang der Ausstellung an zwei gegenüberliegenden Wänden. »This is me, this is you«, so der Titel der Arbeit, zeigt die Nichte der Künstlerin. Im ersten Moment glaubt man, die Fotos bildeten exakte Paare und man müsste sie ähnlich einem Memory-Spiel nur zuordnen. Ein Irrtum, erklärt Leonore Spemann, eine der Kuratorinnen der Ausstellung.
Die Bilder sind eben immer 3 Sekunden voneinander entfernt entstanden. Und das heißt, da geht es auch eben um diesen ganz kleinen Moment, der den Gesichtsausdruck vielleicht verändert oder in dem dann vielleicht ein anderer Gedanke in dem Kopf ihrer Nichte war.
Die Künstlerin selbst sieht man hier ebenfalls das erste Mal, als Rückenfigur und als Paar. Zweimal kaum zu unterscheidende Fotos eines Kopfes mit grauen, kurzen Haaren. Ganz anders die Bilder, in denen die Paarungen von vornherein gegensätzlich sind. Kinderbilder hängen neben Jugendaufnahmen, Teenager-Schnappschüsse neben Fotos einer jungen Erwachsenen. Yilmaz Givior, Direktor des Museum Ludwig, der den größten Teil der Ausstellung gemeinsam mit Roni Horn konzipiert hat.
Wir glauben immer, einen anderen Menschen zu sehen, manchmal eine junge Frau, manchmal einen jungen Mann, ohne dass sie sich aber jetzt wie Cindy Sherman oder so verkleidet hat, sondern es sind wirklich Familienfotos, also wo sie die Familie gefragt hat, Porträts von ihr zu geben, von Freunden Porträts. Und sie sehen, wie unterschiedlich sie dort ist.
Roni Horn wurde 1955 in New York als Kind jüdischer Eltern mit Namen Rose geboren. Die eindeutige Geschlechterzuschreibung behagte ihr nicht. Die Wahl eines neutralen Vornamens löste das Problem. Nach dem Studium geht sie mit einem Stipendium nach Island. Die Kargheit der Landschaft, die Stille und Einsamkeit prägen Horn und ihre Kunst bis heute.
Sie hat ja sehr viel Zeit schon als junger Mensch auf Island verbracht und hat sich da den Naturgewalten quasi auch ausgesetzt. Und das ist etwas, was wir heute vielleicht mit dem Begriff Nachhaltigkeit oder Naturverbundenheit bezeichnen würden. Das ist etwas, was sie schon interessiert hat, bevor das wirklich ein Thema war.
Natur, Identität und Sprache sind die drei Fäden, die die Ausstellung zusammenhalten. In Skulpturen greift sie Gedichte von Emily Dickinson auf. In der Serie Hagrid setzt sie bekannte Sprichwörter auf provokante Art neu zusammen. Neben berühmten Werken fügt die Kölner Schau aber auch neue Aspekte hinzu.
Ich durfte mehrere Tage in ihrem Atelier in New York verbringen, habe dort die ganzen Schubladen und Ordner anschauen können mit ihren Werken und habe dann frühe Arbeiten von ihr entdeckt, die sie selber gar nicht mehr präsent hatte, weil die halt schon teilweise 40 Jahre alt sind. Wir zeigen auch eine Arbeit von 1977, Soft Rubber Wedge, also ein weicher Gummikeil, wo wir ihre quasi Herkunft, wenn man so möchte, aus der Minimal Art noch gut nachvollziehen können.
In die Schublade Minimal Art oder Konzeptkunst passt Roni Horn schon lange nicht mehr. Sie ist ein eigener Planet im weltweiten Kunstkosmos. Einer, der schon früh Maßstäbe in puncto Naturverbundenheit setzt, der schon früh die Vergänglichkeit, Schönheit und Knappheit von Wasser als Ressource thematisiert. Häufig kombiniert mit eindrücklichen Texten. Während die BesucherInnen sich zunächst langsam und bedächtig durch die Bild- und Zeichenpaare sowie Bezugsquellen arbeiten, nimmt die Ausstellung von Raum zu Raum an Fahrt auf, wird beschwingter, heiterer, ironischer. Roni Horns Kunst ist zeitlos und zeitgeistig zugleich. In einer Gegenwart, in der eindeutige Positionen verlangt werden, lässt sie Raum für Interpretation und Fragen. Ihre Auseinandersetzung mit Natur, Identität und Sprache ist politisch, ohne aktivistisch zu sein. Die Kölner Ausstellung ermöglicht einen umfassenden Überblick über ihr Werk, das heute wichtiger denn je erscheint.
Das Museum Ludwig in Köln zeigt eine große Roni Horn-Ausstellung, gesehen und empfohlen von meiner Kollegin Susanne Lurweg. Und in den Kulturmeldungen erinnert Doris Schäfer-Noske an den Schauspieler Fritz Wepper, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist.
Als Harry Klein an der Seite von Oberinspektor Derrick in der gleichnamigen Fernsehserie wurde Fritz Wepper international bekannt, denn die Serie wurde in mehr als 100 Ländern gezeigt. Zuvor hatte Fritz Wepper den Harry Klein schon in der Serie Der Kommissar verkörpert. Er war immer der hilfreiche Assistent, nie die Hauptfigur. Dabei hatte die Karriere von Fritz Wepper rasant begonnen. Mit 11 Jahren wurde er für das Kinderstück Peter Pan am Münchner Residenztheater entdeckt. Ein paar Jahre später spielte er im international gefeierten Antikriegsfilm Die Brücke von Bernhard Wicki einen Jungen, der wenige Tage vor Kriegsende als Kanonenfutter in den Kampf geschickt wird.
Wie sind die Strümpfe?
Wir bekommen doch Wehrmachtsocken, Mutti.
Ihr müsst ja was zum Wechseln haben.
Während der Schlacht wechselten die Krieger ihre Socken. Wie sich Mutti den Krieg vorstellt.
Ich will mir diesen Krieg überhaupt nicht vorstellen.
Mit Anfang 30 spielte er im Film Cabaret einen jungen Gigolo, der seine jüdischen Wurzeln aus Angst verleugnet. 8 Oscars gab es für die Produktion. Mit Hollywood wurde es aber trotzdem nichts, weil Wepper da schon an seine deutschen Fernsehverträge gebunden war.
Die hatten mir 2 Filme und ein Stück am Broadway angeboten. Fand schade, ich hätte gerne in Amerika den einen oder anderen Film gemacht. Aber na gut, ich bin ja eigentlich ganz pragmatisch. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der von irgendeiner Traumrolle träumt. Dadurch haben sich ganz andere Dinge ergeben.
Was blieb, war eine Freundschaft zu Cabaret-Hauptdarstellerin Liza Minnelli. Und eine weitere wichtige Fernsehrolle ist zu nennen, nämlich der intrigante Bürgermeister Wöller der Serie Um Himmels Willen. Psychodruck und Bodyshaming, Übergrifflichkeit und die Gefährdung des Kindeswohls durch Überlastung. Vor 4 Jahren, da ist die staatliche Ballettschule Berlin mit einem Skandal in die Schlagzeilen geraten, von dem sie sich offenbar noch immer nicht erholt hat. Den Verantwortlichen wurde gekündigt, Kündigungen, die vor Gericht inzwischen für unwirksam erklärt wurden. Und nun hat die derzeit praktisch amtierende Schulleiterin Martina Räther die traditionelle Gala Ende Mai an der Deutschen Oper Berlin abgesagt, wie die FAZ berichtet. Damit habe Räther die so wörtlich heiligste aller Kühe geschlachtet, wird die Elternschaft in diesem FAZ-Bericht zitiert. Über die Hintergründe kann man nur spekulieren, doch es scheint weiter Streit zu geben zum Schaden für diese berühmte Ballettschule. Und zum Schluss noch die Meldung, Hetty Berg bleibt bis 2029 Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Ihr Vertrag wurde heute verlängert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend. Die Kolleginnen und Kollegen berichten unter anderem über die Lage in Moskau nach dem Terroranschlag. Ich bin Enne Seidel, sag danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.